Und diese zwei Märkte sind von den Erwartungen und von der Kostenbereitschaft so unterschiedlich, dass es sehr schwer ist, beide gleichzeitig zu bedienen.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Ja, guten Morgen, viele Grüße aus Hannover. Willkommen zu Talkshow Xiaolong Hu. Wir sprechen über managementrelevante Themen für das China-Business, aktuell, praktisch und unterhaltsam. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Moderator. Heute haben wir das Thema Small Giant, die neue Positionierung der deutschen KMU. Wir haben folgende Gäste für Sie eingeladen, die ich vorstellen werde. Zuerst möchte ich Francis Krämer vorstellen. Francis ist unter den deutschen Community bekannt als Podcaster und durch sein Projekt und Podcast China Flexpad ist Francis sehr bekannt geworden und viral geworden. Und ist auch ein häufiger Gast bei uns. Und ich freue mich sehr, Francis, dass du heute wieder Zeit hast und dass ich dich begrüßen kann. Mit dem Slogan German Quality, Chinese Speed und trifft er die Sicht vieler deutschen China-Manager sehr. Und er war mehrere Jahre als Vertriebsleiter eines chinesischen Maschinenbauunternehmens tätig, bevor er dann seit kurzem, eigentlich seit Anfang März in diesem Jahr, als Geschäftsführer vom Wechselwerk in China arbeitet. Und will er jetzt nun German Speed oder Chinese Speed dort einführen? Da bin ich sehr gespannt auf die Neuigkeiten. Vorhin haben Sie schon mal gesehen, ein zweiter Gast ist Bennett von Well. Und Bennett ist Partner bei der Unternehmensberatung Metaplan. Metaplan ist eine Unternehmensberatung, die auf Entscheidertrainings, Moderationsführung und insbesondere Organisationsberatung spezialisiert. Und heute hat Metaplan Niederlassungen in Quickborn, Zürich, Versailles und Princeton, Shanghai und auch Singapur. Bennett war bei einem DAX-Konzern als Vorstandsassistent tätig mehrere Jahre, bevor er dann 2008 zu Metaplan wechselte und seit 2014 als Partner dort arbeitet. Und er und sein Team hat frisch eine Umfrage bei deutschen Maschinenbauunternehmen zur Zukunftsstrategie durchgeführt. Erstaunlicherweise kam China dabei viel vor. Ich bin sehr gespannt auf deinen Inputs, Bennett. Danke für dein Kommen. Mein dritter Gast ist Günther Klein. Und Günther arbeitet, also vielleicht fange ich so an. Günther wollte eigentlich für 6 Monate nach China kommen. Das hat ja gut geklappt. Um genau zu sein, das hat 40 Mal geklappt. Nun hatte er 20 Jahre China-Erfahrung als Top-Manager für EU oder europäische KMU in China. Er war in Jiangmen, also in Greater Bay Area, in Ningbo und heute in Suzhou tätig. Und somit arbeitet er langsam nach Norden vor. Und Günther ist ein Denker und Macher zugleich. So habe ich ihn kennengelernt. Als Geschäftsführer geht er auch ungewöhnlichen Weg, um Erfolg zu gelangen. Somit will er eine Tochtergesellschaft dieses italienischen Familienunternehmen in China erfolgreich weiterentwickeln. Günther, danke, dass du dabei heute Zeit hast, bei uns dabei zu sein. Mein letzter Gast ist Zhen Cao. Und Zhen ist Ja, als China-Manager eines deutschen Unternehmens tätig. Aber vorher war er 13 Jahre für Siemens in Deutschland tätig. Und zu Ende 2018 ist er nach China zurückgekehrt. Und heute arbeitet er als Geschäftsführer von Landort und Bauer Automation Technology. Von ihm möchte ich gerne wissen, wie kann man heute, also 2025, noch Produkte made in Germany und Technologie made in Germany an chinesische Kunden verkaufen, weil er ja eine Vertriebs- und Service-Niederlassung jetzt in China leitet. Da bin ich sehr gespannt auf seine Impulse. Ja, meine erste Frage geht an dich, Bennett. Und ich habe vorhin schon berichtet, dass du eine Umfrage durchgeführt hast mit sehr interessanten Erkenntnissen. Und was waren die Hauptergebnisse aus dieser aktuellen Befragung bei den deutschen mittelständischen Maschinenbauunternehmen?
Wenn ich meinen Bildschirm teilen darf, dann ist es auch noch ein bisschen nachvollziehbarer, was ich zu erzählen habe. Sekunde. Danke für die Vorstellung, danke für die Einladung. Also wir haben mit Maschinenbauunternehmen, vor allen Dingen aus der Zukunftsallianz Maschinenbau, gesprochen über ihre Perspektiven, wie sie mit der momentanen Wirtschaftslage umgehen. Und alle haben berichtet, dass sie stark unter Druck kommen. Oder dass ein starker Wettbewerbsdruck ist, vor allen Dingen durch chinesische Maschinenbauer. Und was haben Sie berichtet? Oder Sie haben den, ja, was ist dabei rausgekommen? Also der deutsche Maschinenbau hat die Weltmärkte technologisch und vertrieblich dominiert, und zwar über Jahrzehnte, aber diese Zeiten sind vorbei. Viele Unternehmen versuchen aber, Innovationen weiterhin eher technologisch zu treiben. Also schneller, rüttelärmer, leiser, noch leistungsfähiger. Und das mit der, immer mit der DIN-Norm im Hinterkopf, die brauchen gar nicht nachschlagen, haben sie berichtet. Die haben das alles, kennen die DIN-Norm auswendig, und so entwickeln sie im Zweifel auch die Maschinen. Das ist aber, um auf dem Weltmarkt, auf den Weltmärkten zu bestehen, das dauert zu lange, das ist zu teuer, es geht an Märkten und Kunden vorbei, weil, und das kam immer wieder, also wirklich man brauchte gar nicht nachfragen. Es hieß immer wieder, naja, die Konkurrenten aus China, die sind 30, sogar manche 50% günstiger. Und die sind aber nur 10% schlechter. Und insofern das, was wir als Technologievorsprung mit unserer deutschen Innovation, mit unserer deutschen Ingenieurskunst liefern, da kommen wir stark unter Druck, weil die 10% mehr, die werden nicht durch die 50% teurer rausgeholt. Und wo ist dann vorne? Also was müsste man eigentlich tun? Da waren sich die meisten einig, und einige haben sich auch schon auf diesen Weg gemacht. Die KMU müssen ihre DNA, also eigentlich ihren eigenen Bauplan, verändern, umbauen. Die zentrale Entwicklung in Deutschland, die muss entmachtet werden, hieß es. Business Development und Marketing müsste man ermächtigen. Die müssen eigentlich in Führung gehen. Man müsste aber vor allen Dingen die Organisation konsequent regionalisieren. Entwicklung, Beschaffung, Fertigung, Service. Also das, was lange Jahre gegolten hat aus Ostwestfalen, Lippe oder aus welcher Region auch immer in alle Welt, das geht nicht mehr, sondern es geht, wenn man bestehen will, vor allen Dingen über Regionalisierung. Also in den Regionen, in den Weltregionen, für die Weltregionen entwickeln, statt auch die Ideen hatten manche, aber merken, dass sie da ins kurze Gras kommen. Die Ideen hatten manche, naja, wir können ja eine abgespeckte Baureihe machen, aber das hilft eben nicht, weil die Entwicklungszeit und die Entwicklungskosten, die entstehen für die Topmaschine. Und wenn man für einen asiatischen oder US-amerikanischen oder chinesischen Markt oder europäischen Markt entwickelt, dann muss man eben in diesem Markt, für diesen Markt entwickeln mit Leuten vor Ort und eben nicht mit der DIN-Norm im Hinterkopf. Und vor diesen Fragen stehen KMU im Maschinenbau, durch diesen Druck, vor allen Dingen durch chinesische Wettbewerber, nämlich wie gestaltet man den Innovationsprozess, wie kommt eigentlich die Kundensicht in die Innovation? Also wenn die Innovation nicht aus der Technologie kommt, dann kann sie eigentlich nur aus der Kundensicht kommen. Das wird ja schon, also ich habe 1992 mein Diplom gemacht, das war schon im Grundstudium, 1987 hieß es, man muss aus Kundensicht die Organisation gestalten. Und heute fällt es immer noch schwer. Also wie gelingt es eigentlich, die Kundensicht in die Organisation zu bekommen? Da kann die Serviceorganisation helfen, aber dann muss man auch der Serviceorganisation einen anderen Stellenwert in der Organisation geben, im Entwicklungsprozess geben. Die große Frage ist aber natürlich auch, wie führt man eigentlich eine regionalisierte Organisation? Ja, also es ist eben nicht mehr aus Ostwestfalen in alle Welt. Ich zitiere da im Übrigen aber den Slogan meines ersten großen Industriearbeitgebers Schering. Das stand früher in Berlin-Tegel am Flughafen aus Berlin in alle Welt. Ja, also es geht eben nicht mehr aus Deutschland in alle Welt, sondern man braucht eigentlich regionale Zentren. Aber wie führt man sowas eigentlich? Welche Rolle spielt dann eigentlich eine Zentrale in Deutschland zukünftig, wenn da nicht eigentlich die vorwiegenden Entwicklungskapazitäten sind? Und naja, wie organisiert man eigentlich den Wandel? Wie bekommt man die Stakeholder, angefangen von Gesellschaftern, aber natürlich auch Betriebsräten, Gewerkschaften und technologischen Experten, wie bekommt man die eigentlich bewegt, daran mitzuwirken, weil einfach mitnehmen reicht nicht. Und letztlich bedeuten die Antworten, egal wie sie lauten, wenn man nicht untergehen will, bedeuten eigentlich einen massiven Organisationsumbau, und zwar einen Umbau jenseits der inkrementellen Veränderungen, wo es vielleicht noch um die ein oder andere Optimierung geht, des Projektmanagements, des Engineerings oder wie man vielleicht Change Requests der Kunden dann doch noch faktoriert bekommt. Soweit in aller Kürze das, was wir bei den Gesprächen mit den Maschinenbauern aus der Zukunftsallianz Maschinenbau herausgefunden haben, gehört haben.
Ja, wunderbar. Danke für die interessanten Ergebnisse. Du bist ja ein langjähriger Berater, Organisationsberater, Strategieberater, Bennett, aber nicht bekannt jetzt als Fokussierung auf China. Habt ihr die Fragen an die Maschinenbauer zu ihrer Zukunftsstrategie gezielt auf China nachgefragt? Hat das China-Dominanz von der Antwort euch auch ein bisschen überrascht? Wie ist sein Gefühl?
Das hat uns absolut überrascht. Dass das so massiv kam. Nein, wir haben nicht nach China gefragt, sondern China kam uns entgegen. Ja, die Strategie China 2025, dazu führt, so wurde uns immer wieder berichtet, dass man jetzt auf den Heimatmärkten angegriffen wird und angegangen wird. Das ist das, wo viele überrascht sind, dass sie selbst bei ihren langjährigen Kunden auf chinesische Wettbewerber treffen. Und da musste man gar nicht irgendwie nach China nachfragen, und was ist denn mit China, sondern das sprudelte sozusagen aus denen heraus.
Wir haben ja heute drei China-Manager in der Talkrunde, und häufig höre ich von China-Manager, dass die Zentrale nicht verstehen, was die Anforderungen in China sind, was für Gefahr aus China kommen und wie die Wettbewerber aus China schon kompetent heute schon sind und so weiter und so fort. Das ist aber von Bennett, hast du jetzt eine sehr interessante Sicht geliefert. Das heißt, Wissen tun die Kollegen in der Zentrale und häufig ist dann noch nichts sozusagen in Aktion eingeleitet, sondern Wissen tun sie schon. Die Themen sind auch richtig benannt worden, die ich jetzt gerade von dir präsentiert bekomme. Die finde ich auch alle richtige Themen. Und ich glaube, da können wir gute Hoffnung sein, dass dann irgendwann auch Maßnahmen daraus generiert werden. Und meine Frage an Cao Zhen ist, ich meine, auf Zukunft hoffen, das kann man, aber du managest ja das Geschäft von heute und du musst ja das Geschäft heute schon verkaufen und entwickeln. Und welche Produkte hat Lennart und Bauer und welches Wachstum siehst du für euch im chinesischen Markt schon heute?
Ja, Herr Shalom, danke. Also ganz kurz, Lennart Bauer ist ein Familienunternehmen und besteht schon seit 60 Jahren. Und wir machen Sensoren und Antriebstechnologie und spezialisiert auf den Sensor. Und wir liefern Komponenten schon im Luftraum und auch im See. Und oberhalb von der See und innerhalb von oder unterhalb von der See spricht Schiffe und auch die Schiffe für den Nordpol und wir liefern auch Lösungen auf dem Land, sprich wir sind in den EV-Fahrzeugen drin und unser Stammbein ist von der Bahnindustrie, dass wir die High-Speed-Train Komponenten beliefern und auch Werkzeuge, Maschinenkomponenten. Ja, bevor wir dann über den Thema Wachstum sprechen, ist es eigentlich momentan ist es in China, sagen wir so, ein sehr starker Gegenwind. Das heißt, auf dem Markt herrscht sehr viel Überkapazität und auch Preisdruck von der Wettbewerber und es fängt auch schon den Thema Konsolidierung an. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch unterschiedliche Wachstum dann identifiziert. Zum einen ist es unsere chinesische Kunden gehen immer mehr und mehr auf Export und dann werden wir auch die Chancen haben, dann mit zu beliefern. Die zweite Thema ist es, China ist es, hat sich sehr schnell entwickelt in dem Thema neue Technologie, sprich der eVTOL und sprich der Human-Shaped Robotik. Und so weiter, die wir auch dann Komponenten, dann Lösungen haben und auch dann mit beliefern können. Und zum Dritten ist es auch kürzer gesagt, dass wir haben auch Wettbewerber, die sich entschieden haben, aus dem Markt zurückzutreten. Und dadurch haben wir auch dann ein bisschen Chance, dann auf dem Thema die Marktanteile dann zu gewinnen.
Ja, als Komponente für Automation sagst du schon, dass es sehr viel Überkapazität gibt im Markt. Fragen wir mal nach einer anderen Technologie. Günther, du bist ja Geschäftsführer von einer Druckgussteilefertiger und wo siehst du die Wachstumspotenziale in China für euch?
Ja, die liegen, wie der Vorredner gerade gesagt hat, in China selber, aber natürlich auch mit Partnern, die aus China sich weiterentwickeln. Also wir sehen chinesische Kunden, die gehen nach Vietnam. Wir unterstützen die in Vietnam. Wir haben sehr viel zu tun mit Mexiko. Also ist ja sehr viel Geschäft, was sich jetzt verlagert nach Mexiko aus verschiedensten Gründen, auch wenn das gerade nicht die einfachste Lösung ist. Also für uns gibt's immer noch Dinge zu tun. China als Automobilmarkt wächst ja weiterhin. Wir sind in der normalen Automobilwirtschaft, wenn ich sagen will, also konventionelle Motoren, aber halt jetzt auch EV, ist nicht das margenstärkste Geschäft natürlich Automotive. Aber es gibt Dinge wie Aerospace, es gibt Medizinthemen, wo man sich reinarbeiten kann. Und ich denke, dass wir da was zur Party beitragen können. Und dann gibt's diese Themen wie Lieferkettengesetz zum Beispiel. Es gibt Umweltthemen, die immer mehr wichtiger werden für unsere europäischen Kunden. Wir haben das auf dem Radar. Wir arbeiten da aktiv dran zu verstehen, zum Beispiel CO2-Fußabdruck etc. Was kann man da machen? Und da bringen wir schon einen gewissen Vorteil dran. Ich denke, dass das bei den Chinesen, der Vorredner redet ja gerade von Konsolidierung, die werden ja vor dem gleichen Thema stehen. Die brauchen ja dann auch Lieferanten, die nachweisen können, okay, wie sieht euer Energieverbrauch aus, wie nachhaltig arbeitet ihr etc. Also ich denke, da gibt es noch Möglichkeiten zu wachsen.
Ich habe gerade eine Publikumsfrage, das würde ich gerne weitergeben und von Nies Peter und an Zhao Jun. Wie wollt ihr eigentlich sicherstellen, dass eure Technologie nicht abwandert und wie wollt ihr in 10 Jahren noch euer Produkt verkaufen?
Ja, es ist, das ist auch eine schwierige Frage. Ich sag mal so, Technologie, also China ist es sehr leicht, auch zu kopieren, kopiert zu werden und auch dann die, aber andererseits, also wir haben auch Wettbewerber, die wirklich an die Technologie auch wirklich dran arbeiten und auch uns sozusagen gegenhalten. Und von daher ist eigentlich meiner Meinung nach nicht die Frage, wie können wir das verhindern, sondern wie können wir immer weiter wachsen und nur immer einen gewissen Abstand halten, dann bringt man auch dann die Vorteile und nicht zu sehr zu denken, okay, wie kann man das dann verhindern, weil muss man immer weiter nach vorne schauen, weil der Wettbewerber wird sehr schnell kommen und wir haben nur innerhalb vielleicht 2 Jahre dann Vorsprungzeit und dann ist es dann vorbei. Ja, dann fängt den Preiskampf an und von daher ist meine Empfehlung dann wirklich, wirklich von ja, entwickeln.
Das Produkt in 10 Jahren verkaufen, da haben wir einen Experte beziehungsweise ein Unternehmen, was sehr gut da drin ist. Francis, ich rede von dir. Du hast deinen Job als Vertriebsleiter gewechselt zu Geschäftsführer eines Herstellers, Wechselwerk und du bist frisch im Job, aber als Vertriebler erwarte ich, dass du schnell checkst, wie die Vertriebssituation ist. Wo siehst du euer Wachstum in diesem neuen Marktsegment für dich persönlich?
Ja, also Staubsauger ist jetzt genau das Segment, wo jeder sagt, genau das ist die Zukunft. Wir bauen Staubsauger. Also es ist so, das ist natürlich dieser Markt als Konsumentenmarkt sehr bekannt ist und die Anbieter, die es heute in diesem Markt gibt, die sind auch sehr bekannt. Wahrscheinlich kennt jeder der Teilnehmer irgendeinen Hersteller, der einen Staubsauger anbietet am Markt in Europa. So, und alle diese Staubsaugerhersteller stehen in einem ganz extremen Wettbewerb. Das heißt, die können sich eigentlich nicht konzentrieren auf Commodity. Und das, was wir bauen, ist die Düse ganz unten. Und wenn an der Düse irgendwas kaputt ist, also wenn irgendwas schief geht an der Düse, wenn die nicht saugt, wenn die Bürste nicht funktioniert oder wenn irgendwas schief geht, dann wird der gesamte Mehrwert des gesamten Staubsaugers in Frage gestellt. So, das bedeutet, wir haben jetzt eine Kombination aus zwei Dingen. Auf der einen Seite kann der Staubsaugerhersteller diese Düse nicht selber bauen, weil es das für ihn zu viel Aufwand kostet, das alles, dieses Know-how aufzubauen und zu produzieren und aufrechtzuerhalten und weiterhin fortzuführen. Damit würde er noch mehr Know-how haben, aber würde mehr Kosten investieren müssen und könnte dementsprechend sein Produkt nicht mehr so günstig anbieten. Und auf der anderen Seite kann dieser Staubsaugerhersteller das Produkt nicht einfach irgendwo in Asien zu einem sehr günstigen Preis kaufen, weil er sonst das Risiko eingeht, dass dieses Produkt sein eigenes Produkt dann kaputt macht. Das heißt, er hat dann eine günstige Düse drin und der ganze Staubsauger von Miele oder Dyson oder Bosch oder was auch immer wird dann in Frage gestellt. Und das ist eigentlich meine Strategie jetzt für die Zukunft, zu sagen, wie können wir sicherstellen, dass wir mit unseren Kunden mitwachsen und unsere Kunden begleiten in dieser Entwicklung der nächsten 10 Jahre und sicherstellen, dass wir wirklich diese Sicherheit darstellen können, die unsere Kunden haben möchten und trotzdem in China und in Polen kostengünstig fertigen können. Und das ist also eine langfristige Strategie, auf die uns unsere Kunden entweder glauben oder nicht. Und mein Job ist es, das sicherzustellen, dass uns unsere Kunden das eben glauben und uns dann entsprechende Chance geben.
Ja, jetzt mit den Informationen komme ich wieder auf Bennett zurück. Bennett, eine Frage wieder nach Sicht aus der Zentrale. Du hast gerade mitbekommen, die drei Geschäftsführer, operative Geschäftsführer in China berichten gerade, dass ich glaube, das ist ein sehr verbreitetes Phänomen. Das deutsche Unternehmen hat ein Produkt, technisches Produkt in eine Technologie, wie nennt man das? Standardtechnologie, ist nicht mehr sozusagen Spitzentechnologie. Und erfährt jetzt immer mehr Wettbewerb im Markt China. Und das wissen die Zentrale, hast du ja berichtet. Wie reagieren die Manager aus der Zentrale? Was hast du so aus dem Gespräch rausbekommen?
Also die allermeisten sind momentan noch etwas ratlos, würde ich sagen, und reagieren mit mehr desselben und setzen auf inkrementale Veränderungen, also Systembrüche reduzieren, Projektmanagement verbessern, Zugang zu Forschungsergebnissen, Engineering verbessern, Change Requests faktorieren und so weiter, wie vorhin schon kurz angedeutet. Allerdings gibt es auch einige, gerade größere Mittelständler, die schon stark auf Regionalisierung setzen und sagen, ja, das geht gar nicht anders, als in der Region zu entwickeln, zu beschaffen und eine lokale Serviceorganisation aufzubauen, weil die Maschinenbaukunden in Asien oder in China, die wollen gar nicht, dass da der deutsche Service mit dem weißen Overall ankommt und sagen, die sind so teuer, das muss ich bezahlen, sondern die wollen einen lokalen Service haben. Die kleineren setzen auf den Aufbau von Kooperationen und auf die Zusammenarbeit in Ökosystemen. Allerdings birgt natürlich Kooperation immer Probleme, weil man kann nicht über Hierarchie dann alle möglichen Konfliktfragen klären, sondern am Ende muss man sich verständigen und muss man verhandeln. Und das sind manche nicht so gewöhnt. Und insofern hadern einige nach wie vor damit.
Mhm. Das finde ich ja erstaunlich, dass du bist ja wirklich mit C-Level-Manager in Gespräch gewesen, wenn du sagst, die sind erstmal ratlos. Das ist schon mal so eine Aussage.
So würden die das nie sagen. Ne? So, ich bin erstmal ratlos.
Deswegen bist du ja mit dabei in der Runde, nicht sie. Insofern, ja,
danke.
Insofern freue ich mich auf deine Impulse. Und das heißt mehr und minder, wenn man zusammenfasst, eine schnelle Expansion, was man so früher kennt, in China kann man sagen, ist nun vorbei. Jetzt beginnt eine neue Phase. Wir sprechen gleich, was die lokale Manager, die heute haben wir drei in der Runde, was sie selber agieren und um weiter Wachstum zu gewährleisten. Und wir gehen in Kürze weiter.
Hallo allerseits, vielen Dank an China-Team für die Möglichkeit, dieses Jahr als Webinarsponsor dabei zu sein. Vielen Dank an Sie alle für die Gelegenheit, uns kurz vorzustellen. Mein Name ist Björn Bauer. Seit über 20 Jahren unterstützen mein Team und ich Firmen hier in China bei der Standortauswahl, einschließlich der Auswahl und Verhandlungen, wenn es um Produktionsflächen geht, Lagerflächen, Büros und sonstigen Gewerbeimmobilien, sei es Kauf, sei es Verkauf, sei es Miete, sei es Vermietung und auch bei verwandten Themen wie zum Beispiel Verhandlungen mit Behörden, um die maximalen Investitionsförderungen herauszuholen. Melden Sie sich also gerne, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Ideen zum Thema Gewerbeimmobilien haben, egal ob in China, in Deutschland oder weltweit. Unser Netzwerk ist mit insgesamt über 350 Büros in nahezu allen Ländern der Welt vertreten.
Ja, vorhin haben wir gehört, dass aus der Zentrale überrascht sind von der Tatsache, dass die chinesische Wettbewerb so stark geworden sind. Aber die China-Manager selber müssen ja das Geschäft managen und haben ja ihre Ziele, die sie erreichen wollen. Deswegen frage ich Cao Zhen, was sind deine Zielkunden, worauf du oder ihr vertrieblich konzentriert? Warum habt ihr dafür entschieden?
Ja, danke. Ja, unsere Zielkunden sind leider über 80% der chinesischen Kunden. Und das merken wir, dass bei die deutschen Kunden oder europäischen Kunden die Wertschätzung an deutsche Produkte nehmen ab. Und ich habe auch viele Gespräche geführt und die konzentrieren überwiegend auf den Thema Einsparung und dann bevorzugen auch die chinesischen Produkte. Aber an der anderen Seite, ich habe immer mehr den Eindruck, dass die chinesischen Kunden oder gewisse chinesische Kunden schätzen die deutschen Produkte immer mehr ein und setzen auch unsere Produkte ein. Und die meisten sind die Fälle, die gehen nach Export zum Ausland und dazu brauchen die eine Partner, die auch einer Seite kompetent sind und auch qualitätsmäßig gut abliefern. Und die Einsparung, die die dann dadurch dann haben, gegenüber den chinesischen Produkten, sind dermaßen klein gegenüber dem Serviceaufwand, die dann später, wenn es passiert, dann zu haben. Und zum anderen ist es, wir sehen, wie gesagt, es ist neue Pferde, dann kommen Pop-up, die noch nicht in Deutschland sehr populär sind. Und zum Beispiel wie denn der Evoto und der Robotik-Thema. Und das fordert, das gibt Chancen, aber das fordert auch wir als deutsche Unternehmen wirklich schnell an Kunden und schnell Lösungen an den chinesischen Kunden da abliefern. Und das spricht, dass wir, wenn wir dann in den Geschäften bleiben möchten, dann muss auch wirklich die Headquarter, die Niederlassung in China dann befähigen, seitens R&D, seitens Applikation, seitens Angebot und so weiter, wirklich an solche Thema anzupassen, damit wir auch diesen Zug nicht verpassen, weil den Konkurrenten schlafen nicht. Und das ist deswegen auch mein Motto, die egal ob es das Regionalisierung oder andere Methoden, aber die Headquarter müssen wirklich die Niederlassung befähigen. Ja, danke.
Cao Zhen, ich habe eine Frage. Ich glaube, das passt ganz zu deiner Antwort auch. Eine Frage von Herrn Erhard Ende. Sind wirklich die German Quality wirklich anders als die chinesische Produkte? Ist man noch bereit, mehr zu bezahlen in China? Du hast ja gesagt, du hast ja überwiegend chinesische Kunden.
Ja, genau. Das ist momentan noch so, aber ich sage mal so, es muss man wirklich auch die Wertschätzung dann gegenüber den Kunden dann wirklich zeigen, weil den Kunden ist es oder unsere Kunden ist es auch bewusst, wenn man das vergleichen und die wollen auch oder wir reden über den Thema Maschinenbauindustrie und die reden auch über die Genauigkeit und von daher zahlen die auch entsprechend die Produkte. Aber es ist natürlich, die Wettbewerber ist immer stärker, ja.
Wenn ich ein bisschen zusammenfasse, was du vorhin in der ersten Antwort gesagt hast, ist ein Gebiet ist, neue Anwendungen nach China zu bringen. Das wäre so ein Feld. Das andere Feld ist bekannte Anwendungen, chinesische Kunden, die Exportgeschäft haben. Da siehst du eure Chance, richtig? Das sind ja dann deine Marktfelder, die du für dein Geschäft ausgesucht hast, um das China-Geschäft zu entwickeln. Ja, sehr gut. Ich frage mal Francis, du hast ja vorhin erwähnt, auch ein paar Namen der Kunden auch schon erwähnt gehabt. Habt ihr auch ähnlicherweise Expansion auf Exportgeschäft und warum habt ihr auf Exportgeschäft gesetzt?
Na, für uns ist es so, dass es im Prinzip zwei Marktsegmente gibt. Das eine Marktsegment ist ein Kunde in Europa, der europäische B2C-Kunden adressiert und idealerweise in Europa produziert. So. Das heißt, hat eine gewisse Kostenstruktur und sucht eine Supply Chain, die das ermöglicht. Der zweite Markt sind chinesische Kunden, die in China ein B2C-Produkt kaufen und die dort in China eben produzieren. Und diese zwei Märkte sind von den Erwartungen und von der Kostenbereitschaft so unterschiedlich, dass es sehr schwer ist, beide gleichzeitig zu bedienen. Für große Unternehmen wie Volkswagen, die schaffen das, aber für uns in der Größenordnung ist es sehr schwierig, das zu koordinieren. Das heißt, wir haben uns jetzt dafür entschieden, den europäischen Markt zu bedienen und mit der Strategie über China ermöglicht es uns, unsere Kunden in China zu beliefern. Das heißt, unsere Kunden, die Produkte bauen, Staubsauger bauen für Europa, die dort aber teilweise auch in China gebaut werden, die können wir in China an ihr Werk beliefern. Das hat einen großen Vorteil. So, das ist jetzt nicht für unseren Gesamtumsatz der Fall. Also wir exportieren auch eine ganze Menge. Aber im Endeffekt ist unser Produkt immer gedacht dafür, dass es irgendwann nach Europa exportiert wird und dann von einem europäischen B2C-Kunden verwendet wird. So, selbst die Kosten, die wir dann zusätzlich haben für Logistik und Service, wenn wir ein Produkt von China aus exportieren nach Europa, sind immer noch günstiger, als wenn wir das gleiche Produkt in Europa produzieren würden. Und wir suchen jetzt einen Weg, wie wir das Ganze zwischen China und Polen so koordinieren, dass wir wirklich das perfekte Mix haben. Welches Produkt produzieren wir in China und exportieren das dann nach Europa und welches Produkt produzieren wir in Polen, um kürzere Wege zu haben? Und vielleicht bräuchten wir langfristig nur ein Werk, das ist durchaus möglich, aber aktuell stellen wir uns eben diese Frage. Und den lokalen chinesischen Markt zu adressieren, würde bedeuten, dass wir in China Preise anbieten müssten, die unsere Kunden in Europa ja nun mitbekommen würden. Und speziell diese Kunden, die ja die Produkte von uns kaufen und lokal an ihre China-Fabrik senden lassen, die würden dann den gleichen Preis fordern. Die würden sagen, ja, das kann doch nicht sein, dass du ein Produkt baust für chinesischen Kunden für den halben Preis und das gleiche Produkt geht dann zu uns zu einem deutschen Preis. Das geht einfach nicht. Und dementsprechend führen wir jetzt diese Strategie aktuell sofort. Ob das jetzt für immer so ist, es steht noch nicht sicher, aber wir versuchen das erstmal so beizuhalten, quasi zu exportieren, entweder direkt oder über unsere Kunden entsprechend beizulegen.
Ja, das heißt, du siehst das Wachstum auch in dem Gebiet, das Produkt zu exportieren. Und vorhin erinnere mich auch, im Chat hat auch ein Teilnehmer kommentiert, heute ist man noch bereit, Produkte mit deutscher Marke oder Made in Germany 20% mehr und zu bezahlen, wird immer weniger diese Bereitschaft in der Zukunft sein. Und das zeigt ja auch letztendlich, dass man vielleicht doch viel effektiver ist, ein gesundes Geschäft zu führen, wenn man die Kunden auswählt, wenn man die richtige Nische auswählt und die richtige Kunden auswählt, als versuchen, den großen Markt zu bedienen. Das heißt auch wiederum zurück, diese im Großstil Expansion, die Phase ist vorbei und heute muss man gezielter vorgehen. Deswegen auch dieser Titel von unserem Webinar Small Giant kommt auch daher von der Beobachtung. Und dazu möchte ich gerne Günther noch da deine Meinung dazu holen, wie du dein Geschäft planst. Wie kann man eine geeignete Marktnische in China für deutsche KMU finden? Du bist ja schon 20 Jahre hier, erlebst die verschiedene Phase der chinesischen Wirtschaft. Und wo haben deutsche Unternehmen die Chance noch geschickt zu positionieren?
Also wenn ich das 100% genau wüsste, dann würde ich es nicht verraten, sondern einem meistbietenden Kunden dann als Beratungskunden irgendwie verkaufen. Aber es ist in der Tat so, dass es eine Bereitschaft gab, mehr zu zahlen für europäische Produkte. Ich sage es mal ganz konkret. Ich erinnere mich, 2005 habe ich mich beschäftigt in China mit Fast-Moving Consumer Good Verpackung. Und da sagten die chinesischen Kunden zwei Dinge. Das erste ist, die hatten ganz spezielle Anforderungen. Ging es um die Größe von der Verpackung, wo man in Europa gesagt hat, ihr braucht so eine Verpackung gar nicht, nehmt einfach unseren normalen Standard. Das hat also so viel Zeit gebraucht, um denen in Europa zu sagen, bitte nehmt mal eine andere Größe. Das war das Erste. Und das Zweite, Wichtigere war, und das ist jetzt 20 Jahre her, dass die Kunden gesagt haben, okay, ich bin bereit, 10% mehr zu zahlen, weil zum einen habe ich stabilere Prozesse, weil euer Prozess stabiler ist. Ich kann damit auch werben und kann sagen, die und die Komponente kommt jetzt von einem europäischen Lieferanten etc. Also diese Dinge, 10%, geht natürlich einher, dass man auch gar nicht die Margen einfahren kann, wie das Headquarters gewohnt war oder gewohnt ist, immer noch von Europa. Geht ja damit einher. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, man muss nicht nur eine Marktnische finden, sondern sich dazu natürlich auch behaupten, aber man muss vor allen Dingen schnell sein. Wir hatten jetzt gerade das Thema mit einem Bekannten, da ging es um Werkzeuge, okay, Werkzeugbau, Spritzguss zum Beispiel in dem Fall. Die werden angefragt, 26 Wochen Lieferzeit aus Österreich und in China kriegt man das Gleiche dann in 8 Wochen in gleicher Qualität geliefert mittlerweile. Trotzdem dann aus politischen Gründen intern etc. muss es dann doch aus Österreich kommen, um jetzt das negativ zu formulieren. So kann man natürlich weder eine Marktnische besetzen, noch überhaupt überleben. Also wenn man eine Marktnische sehen will, dann würde ich sagen, müssten die Leute einfach raus. Man muss zu Lieferanten, man muss auf Messen, kleinere Messen, man muss in alle möglichen Städte raus, man muss Partnerschaften bilden. Das tun wir aktiv, Partnerschaften mit Universitäten, mit Berufsschulen, mit Associations, mit chinesischen Vereinigungen, Industrievereinigungen und einfach die Nase direkt am Wind zu haben, um zu sehen, was ist jetzt gefragt, wer kommt jetzt auf den Markt, was mache ich jeden Monat, dass ich irgendwo hinfahre und mir das Neueste angucke und dann versuche zu verstehen, wie können wir damit einen Wert schaffen für unsere Kunden. So kann man eine Marktnische bekommen und dann, wie der Vorredner ja schon mal gesagt hat, eine gewisse Zeit irgendwie vorhalten. Aber das kommt natürlich mit einem Endzeitdatum, also eine Marktnische kann man auch in China nicht für immer halten, würde ich sagen. Also man muss fix sein, man muss sich auf seine Kompetenz konzentrieren können, aber man muss auch sagen, man ist ein bisschen flexibel und dreht man ein bisschen um, China Speed, das ist ja in aller Munde, aber die wenigsten wirklich leben das, wenn man so sagen kann.
Aber auf jeden Fall stimme ich zu, wir müssen Marktnische finden, wir müssen Marktsegmente finden, wo die geeigneten Kunden sitzen und nicht alle Märkte versuchen zu bedienen. Und aber ist sehr schwer, so eine Marktnische für sich zu finden. Wenn man das findet, muss man schnell sein. Ich denke, was in der, du hast ja vorhin auch erwähnt, dass du viele Kooperationen startest in der Bereich neue Anwendungen und so Innovation, die vielleicht auch für die Zentrale gar nicht so bekannt ist. Deswegen wieder die zentrale Sicht, Bennett, du bist heute mal Synonym von der Zentrale, dass ich hier dich das nutze. Sorry dafür. Ja. Was sind die Firmen, wie sind die Firmen aktuell aufgestellt? Wenn jetzt bestimmte Marktinnovationen gewünscht ist, sollen die aus der Zentrale gesteuert werden? Was macht man, wenn die Zentrale in bestimmter Anwendung gar nicht mehr das Know-how haben?
Also das ist ja genau das Problem, was in die oder das, was den deutschen Maschinenbau stark gemacht hat. Ja, nämlich wir entwickeln die Maschine bei uns mit deutscher Ingenieurskunst von Anfang bis Ende durch und da funktioniert alles bis ins Detail. Ja, da wird nichts, da geht man nicht raus mit irgendwas, was nicht zu Ende entwickelt ist. Ja, genau diese Kompetenz und die Qualität, die daraus entsteht, ist auf der, die wird aus einer Zentrale herausgetrieben, aber damit wird man keine Innovation schaffen, sondern Innovation wird man nur schaffen, wenn es gelingt, nicht nur im Land zu sein, sondern tatsächlich auch bei den Anwendern der Maschinen zu sein, weil da entsteht die Innovation, da müssen die Innovationsideen herkommen. Und viele deutsche Firmen, viele deutsche Maschinenbauer sind ja schon lange auch in China, aber die sind im Zweifel nur in den industriellen Zentren und die wissen gar nicht, wo ihre Maschinen eigentlich stehen und wie sie da angewendet werden. Und wenn man nicht weiß, wie eine Maschine eingesetzt wird, dann funktioniert auch Innovation nicht. Also ganz sicher nicht aus der Zentrale heraus, sondern tatsächlich gelingt das nur, wenn man vor Ort ist und wenn es einem gelingt, die Anwendung der Maschine, nur dann gelingt es auch, die Nische zu finden, wenn man vor Ort ist und die Anwendung der Maschine beobachtet. Und da ist zum Beispiel, also wer könnte das eigentlich sein? Wen könnte man da mal fragen? Ich sagte es vorhin schon, diejenigen, die schlau sind, die schaffen es eben, ihre Serviceorganisation dafür zu befähigen, nachzuschauen, hinzugucken, Ideen einzubringen und darüber dann Innovationen zu treiben. Und Innovationen, natürlich gibt es dann irgendwann Follower. Aber die einzige Chance, die man ja dann dauerhaft hat, ist immer wieder, immer weiter Ideen zu kriegen. Und die Ideen findet man nur in der Anwendung.
Und dagegen hat man jetzt eher so eine Schockstarre erlebt in der Zentrale, was du ja auch vorhin schon berichtest. Mhm. Und keine Aktion eines Unternehmens strategischer Art ist häufig auch Investition. Wir haben gerade auch eine sehr passende Frage aus dem Publikum. Ob das die richtige Frage ist, weiß ich nicht. Wir haben jetzt eine Frage bezüglich 5 Minuten Elevator Pitch. Das muss ein sehr großes Gebäude sein, 5 Minuten Elevator zu fahren. Mit Friedrich Merz. Ich weiß gar nicht, ob ich das aushalte. Und welche Sicherheit für die Investition kann man da von der neuen Bundesregierung erwarten? Und das ist die Frage, das könnt ihr ja auch lesen. Aber ich frage mich, ob das die richtige Frage ist, weil am Ende ist das Unternehmertum ist immer mit Risiko verbunden. Wenn man jetzt sozusagen das eben Unternehmertum untermauert wird mit bestimmter Sicherheit, ist es quasi eine Art von neuer Kultur geworden, dass man mit Sicherheit Unternehmen führen muss. Das kann ja nicht wirklich zum Erfolg führen. Also jetzt banal gesagt. Aber Bennett, was ist deine Einschätzung?
Also ich war gerade noch dabei, einen Elevator-Pitch zu machen, aber also ich glaube, also man muss sich eben tatsächlich entscheiden und muss dann richtig rein und muss umbauen. Ja, es braucht den DNA-Umbau, und raus aus der wir entwickeln zu Ende und viele deutsche Maschinenbauer sind ja kommen aus der Feinmechanik und wenn das die Gründer sind, die Innovationsentscheidungen treffen, dann sind das denken die mechanisch und nicht aus einer Software und nicht in Minimal Viable Products und Ähnlichem, aber man wird nicht drum rumkommen, sich zu entscheiden und dann, wie es auch im Chat hier in der Frage heißt, also entweder ich mache es jetzt richtig oder ich gehe raus aus China.
Ja? Das ist ein gutes Stichwort und da gab es auch Kommentar von Herrn Erhard Ende auch in die richtige Richtung. Und,
genau, darauf beziehe ich mich.
Ja, und wir, dass man die richtige Investition betreibt. Und ich finde auch, vielleicht in Deutschland beschäftigt sich man mehr mit Sicherheit und hat gar nicht mehr dieses Unternehmertum, was in China eigentlich bräuchte, als Erstpriorität zu behandeln. Und daher auch diese langsame Entscheidung, zwar die Erkenntnisse von dem Markt, aber wenig Maßnahmen. Und um das zu behandeln, gehen wir in den nächsten Schritt.
Die Welt verändert sich massiv und Sie wollen und müssen Ihr Unternehmen weiterbringen. Wir, Hannover Impuls, wollen Ihnen dabei helfen. Wir, Hannover Impuls, sind Ihre Wirtschaftsförderung, wenn es darum geht, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Von der Gründungsidee über die Unterstützung von Innovationsprozessen bis hin zur Expansion in internationale Märkte. Wir unterstützen Sie mit individueller Beratung, Finanzierungsmöglichkeiten und mit Netzwerken. Gemeinsam bringen wir Ihr Unternehmen dorthin, wo es hingehört, nach vorne an die Spitze. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit Hannover Impuls.
Ja, Günther, du hast ja vorhin gesagt, oder im Vorbereitungsgespräch, Marktnische ist ja keine Insel. Jeder hat Zugang zu, insbesondere in China. Man muss schnell sein, sonst gibt es Preiskampf. Und ich denke mal, wir gehen davon aus, es gibt immer Preiskampf, egal in welcher Marktnische. Wie kannst du als ein europäisches KMU dann diesen Preiskampf gewinnen?
Preiskampf kannst du nicht gewinnen. Das ist ausgeschlossen. Also wir konkurrieren teilweise mit Firmen aus Chongqing. Ist ein interessantes Cluster, die unter Materialeinsatz anbieten. Das können wir nicht, das wollen wir auch gar nicht. Ich würde sagen, mit dieser Marktnische, das ist fast ein philosophisches Topic. Das ist, wenn wir sagen, du hast ja schon gerade formuliert, eine Marktnische besetzen, das ist ein bisschen dein Immobil. Und das ist, glaube ich, ein europäisches Problem, dass man so auf dieses Endergebnis guckt. Ich habe jetzt was besetzt, ich bin da jetzt irgendwas. Während wir ja hier in China oder im Fernen Osten jedenfalls sehen, dass Dinge mehr als Prozess gesehen werden. Ja? Das heißt, man ist jetzt auf dem und dem Weg, man findet mal einen neuen Partner, man geht mal in ein anderes Business-Segment etc. Also diese Fokussierung auf, ich habe da jetzt was und das verteidige ich für immer. Ich habe eben noch mit meinem Chef gesprochen über Nokia. Nokia hatte auch mal eine Marktnische, aber hat das ein paar Mal, zwei, dreimal aufgegeben. Zweiter Punkt, den ich in der Hinsicht sehe, ist, dass es so diese immer noch Furcht in Europa gibt, was Ambiguity, also Unklarheit angeht. Man will alles klar haben. Ehe man irgendeinen Schritt macht, ehe man irgendwas investiert etc., will man aber wirklich 110%ig sicher sein, dass man damit auch Erfolg hat. Und das funktioniert so halt nicht mehr. Das ist, also es gibt einmal dieses, nicht so sehr diesen Fokus auf, ich habe eine Nische und besitze die für immer, sondern das mehr als Prozess zu sehen. Dann, was wir machen, ist, wir arbeiten mehr mit chinesischen Partnern zusammen. Es gab früher mehr, dass wir gesagt haben, wir kaufen auch europäische Dinge, europäische Werkzeuge. Man muss mit dem Markt mitgehen und damit auch sich hier im Markt zurechtfinden. Das ist das eine. Was wir wohl machen, das Thema kam ja eingangs mal, Stichwort Intellectual Properties, was in meinen Augen überbewertet ist, was wir wohl machen, ist, wir haben Kompetenz, in unserem Fall zum Beispiel in Italien, wo wir auch den Kunden das so verkaufen und sagen, hör mal, gib uns deine Idee, wir simulieren das auf einer sehr teuren, sehr interessanten Software in Italien, in Zusammenarbeit mit unseren in chinesischen Ingenieuren etc. Das heißt, eine gewisse Kernkompetenz muss immer noch da sein, die kann man auch verkaufen. Wie gesagt, nicht für 20%, 30%, 40% mehr. Also wenn es 10% sind, dann sind es vielleicht jetzt noch 5% oder weniger. Also ich würde sagen, nicht so diese Fixierung auf diesen einen Punkt, den dann behalten. Und das andere ist halt Kernkompetenz weiterentwickeln. Aber unter Umständen Sinn macht halt noch in Europa, weil man das auch verkaufen kann. Gerade ausländische Kunden sind froh, wenn sie hören, okay, diese Entwicklungsarbeit findet zum großen Teil noch in Europa statt. So würde ich jetzt deine Frage beantworten.
Du redest ja gerade mit deinem Chef und aus dem Publikum gab es auch die Frage, wie kann man eigentlich die verpasste Investition nachholen? Wenn du jetzt dir wünschen würdest, wo möchtest du eigentlich in deine chinesische Firma investieren, um da Wettbewerbsfähigkeit zu bewahren?
Also was wir jetzt gerade konkret machen und die Order geht jetzt auch diese oder nächste Woche raus, ist zum Beispiel ein ganz spezielles Röntgengerät mit tomografischen Fähigkeiten, die es so auf dem chinesischen Markt überhaupt gar nicht gibt. Das heißt, die Produkte, die wir für unsere Kunden herstellen, können wir so genau untersuchen. Das spielt eine große Rolle bei Automobil, aber später auch Aerospace. Das heißt, wir bringen eine Maschine aus Italien in dem Fall und die gibt es so in China nicht, also in der Anwendung. Das machen wir. Also wir träumen nicht nur von Investitionen. Andererseits, jetzt um dich das ein bisschen zu widersprechen, ich bin auch dabei, meinen Chef bei einigen Investitionen zu bremsen, wo ich sage, hör mal, die Zuschauer und Zuhörer wissen das, am 2. April kommt eine neue Runde Tariffs. Mal sehen, wie sich das auf unserem Markt, auf unsere Kunden auswirkt. Also wir wollen eine andere Maschine kaufen, neuester Standard, chinesisches Fabrikat, by the way. Aber da bremse ich den gerade und sage, warten wir mal ab, wie sich jetzt alles im April, Mai neu sortiert. Also das ist eine Balance zwischen neue Dinge reinbringen, aber jetzt nicht überstürzt da irgendwie Geld in den Sand setzen unbedingt.
Vielleicht doch mit Friedrich Merz zusammenhängen. Du kannst doch ein Sondervermögen beantragen und dann das Geld später ausgeben.
Spaß. Ja, bei uns ist das Schulden, ne? Bei uns heißt das Schulden, ne? Ja, aber
okay. Gut. Cao Chun, welche Merkmale haben eigentlich Dienstleistungen, deine Produkte sind besonders wichtig für deinen Kunden, für von dir ausgesuchte Kunden, das sind ja neue Anwendungen oder Export. Geschäft von den chinesischen Kunden. Und wenn du dir aussuchen kannst, wo möchtest du investieren, um eure Wettbewerbsfähigkeit in China noch zu verbessern?
Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, ich nehme ein Beispiel. Wir sind in dem Mobility unterwegs und in dem Bahnbereich ist es, wie alle wissen, der CRRC ist einer der größten Player auf dem Markt. Die Branche ist fordert nicht nur den Preisdruck, sondern auch eigentlich den Thema Zuverlässigkeit, die Sicherheit, weil es geht um den Personen dann zu transportieren. Und das dann fordert auch die Erfahrung von den Unternehmen oder von den Komponentenherstellern und auch die weltweite Service. Und auch zum schlimmen Fall, wenn es ein Rückrufthema kommt, dass die Unternehmen dann auch sich leisten können, das durchzuführen und nicht in den Pleite dann zu gehen. Und das heißt, in einem Markt ist es nicht nur den Thema Preis eine Faktor, sondern spielen viele Faktoren dann dabei. Und das nutzen wir als Chancen, dann sich zu identifizieren und auch sich auch zu positionieren. Ein anderer Aspekt ist es, ich führe auch eine eigene Video-Channel bei WeChat dann und dann versuche ich mal auch dann die Interviews von deutschen Unternehmen CEOs dann in China dann durchzuführen und dann kommt auch viele interessante Aspekt und sprich, dass wir merken, dass die Wertschätzung von den chinesischen Kunden und beziehungsweise auch die deutschen Kunden sind teilweise auch ein bisschen dann anderes. Das heißt, momentan herrscht auf dem Meinung, ja, zuerst ist es, du siehst eine Ware, egal was, und dann wird es dann umgewandelt in einen Wert. Aber das ist eigentlich nicht der richtige Ansatz. Und das ist wie ein Eisberg, denn dein Titanic ist nicht durch dem was du oberhalb von der Seelevel dann siehst, dann am Ende gestürzt, sondern eigentlich unterhalb. Und das wollen wir auch diese Eisberg auch mal sensibilisieren und auch sichtbar machen, was wer und hinter, hinter einem Produkt spricht nicht nur den Thema Preis, sondern auch gerade gesprochen, den Thema Sicherheit, Qualität und den Service und so weiter. Und das versuchen wir auch sozusagen die Wertschätzung bei unseren Kunden da beizubringen und auch ein bisschen ja beizusteuern, zu beeinflussen, damit es wirklich klarkommt, denn Preis ist nicht das alles, sondern es ist nur ein Teil davon und es versteht auch mehr. Und noch ein anderer Aspekt ist, dass viele Unternehmen in China wollen das exportieren. Und was die immer schwer tun, ist es, die Mehrwert, oder die Preise von dem Mehrwert dann sich zu etablieren. Und die sollen auch nicht mehr kommen als Low-Cost-Player, sondern die wollen auch ein bisschen hochwertige Preise dann erlangen. Und nur mit unserer Unterstützung können die das auch dann präsentieren. Und das ist auch der Benefit, ja.
Also Sicherheit als ein eindeutiges Merkmal, um höheren Preis zu begründen, das ist natürlich ein super Weg. Bei Francis, bei euch ist ja das Produkt schon relativ etabliert, seit über 10 oder über so noch länger habt ihr das Produkt natürlich immer weiterentwickelt. Aber was ist für euer Kunde besonders wichtig dann, um das bei euch nach wie vor zu beziehen?
Also unsere Kunden setzen darauf, dass wir ihr eigenes Produkt nicht stören. Das heißt, sie möchten ihr eigenes Produkt entwickeln, sodass es genauso funktioniert, wie sie das gerne hätten. Und sie möchten das am Ende nicht an der Düse scheitern, wo der Dreck dann in den Staubsauger geht. Und das passiert leider sehr oft. Das heißt, es gibt eine Stiftung Warentest und dann gibt es eine negative Kritik für den Staubsauger. Und warum? Weil irgendwas an der Düse ist. So, kein Mensch versteht, was eigentlich eine Staubsaugerdüse ist, aber wenn da ein Problem dran ist, ist es sehr, sehr ärgerlich für alle Beteiligten. Das heißt, für unsere Kunden ist genau das wichtig, dass also niemand über Düsen spricht. Niemand soll über Staubsaugerdüsen sprechen. Die gibt es einfach nicht. Das heißt, man kauft sie bei Wessel, weil wir dafür sorgen, dass es eben keinen Ärger gibt. Dass weiterhin niemand weiß, was eine Staubsaugerdüse ist, weil die einfach perfekt ist. Ja, der Staubsauger ist perfekt. Warum, weiß ich auch nicht genau. Vielleicht liegt es an der Düse, vielleicht an irgendwas anderem, aber zumindest macht es keinen Ärger. Und was wir jetzt tun, ist, dass wir überlegen, ja, das können wir gut, aber es ist eben echt hochpreisig, um es mal freundlich auszudrücken. Weil wir halt eine Mannschaft haben von Entwicklern, die da irgendwo in Deutschland sitzen und da rumtüfteln, mit dem Kunden jahrelang besprechen, wie dann die perfekte Düse aussieht. Und wir möchten jetzt überlegen, ob wir das irgendwie günstiger machen können. Den gleichen Effekt günstiger erreichen können. Vielleicht in Polen, vielleicht in China, keine Ahnung, vielleicht irgendwie zusammen. Wir beschäftigen uns damit, aber am Ende ist das, was die Kunden kaufen. Sie wollen mit diesem Produkt keinen Ärger haben und deswegen wählen sie den hochpreisigen Lieferanten für ein Produkt, das keiner versteht.
Das sind ja von den drei Antworten gibt es ja eigentlich zwei Stichworte. Das eine ist Exzellenz, was du gerade gesagt hast, ne? Die exzellente Produktqualität von Konstruktion beginnend. Und dann, was Günther auch gesagt hast, Innovation, also Das passt ja ganz gut, wenn man eine Marktnische ausgesucht hat. In dieser Nische kann man ja nur Differenzierungsstrategie durchführen. Um das auszubauen, muss man investieren. Das kommen wir wieder zurück auf die letzte Frage heute jetzt an Bennett. Wie kann man eigentlich die globale Ressourcen geschickt nutzen, um das für das China-Geschäft noch geschickter zu positionieren? Am Ende ist das wichtigste Kunde, das ist mein Standardsatz für eine China-Niederlassung, ist nämlich die Zentrale. Wie überzeugt man die Zentrale, richtig zu investieren, die richtige Strategie für China freizugeben oder auch zu erstellen? Das ist die Frage. Was hast du da für nach heutiger Impulse von drei China-Geschäftsführer, was hast du denn für Gefühle?
Naja, ich glaube, man muss eben tatsächlich, und da möchte ich auch auf Francis eingehen, man muss es eben wirklich als globale Ressource verstehen. Also wenn man schon weltweit Standorte hat, dann ist das nicht die verlängerte Werkbank irgendwo in China oder in Polen, sondern dann sind da vor Ort Kompetenzen und diese Kompetenzen muss man eben weltweit managen. Das ist natürlich aufwendiger, als wenn man im Prinzip nur verlängerte Werkbank hat und Lohnkostenvorteile nutzt. Das ist dann Managementaufgabe, dann zu entscheiden und darum zu ringen, wie kriege ich eigentlich Entwicklungen, wenn es also um Produktinnovation geht und wenn es um das Besetzen oder das Verteidigen von Nischen geht, wie kriege ich das eigentlich gut hin, indem ich die Kompetenzen, die vor Ort sind und oder die an verschiedenen Orten sind, dass ich die miteinander in Kooperation bringe. Große Unternehmen haben es da ein bisschen leichter, weil sie das im Zweifel über Hierarchie organisieren können. Kleinere Unternehmen müssen in Kooperation mit anderen kleineren Unternehmen unterwegs sein und Kooperation ist immer schwieriger, weil da muss ich mich einigen und man versucht sich noch zu einigen über die Gewinn- und Verlustverteilung, bevor man noch eine Innovation gemacht hat. Das macht es zum Teil eben auch schwieriger.
Ja, ich danke für Ihre Teilnahme und auch ich danke für die Experten für die Zeit. Wir machen eine Pause. In April ist ja Ostern und ich wünsche allen ein frohes Frühling. Morgen ist der meteorologische Beginn von Frühling. Wir machen weiter am 15. Mai 2025, Kooperation auf Chinesisch, Lost in Translation. Wenn Sie möchten, seien Sie wieder dabei und herzliche Grüße aus Hannover.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.